Wir wollen diesen Predigtgottesdienst feiern im Namen Gottes, der Quelle allen Lebens, im Namen Jesu Christi, dem Grund unserer Hoffnung, und im Namen des Heiligen Geistes, dem Spender von Trost und Kraft. Ich habe zwei Vorbemerkungen zur heutigen Predigt. Ich habe Elemente in die Predigt eingebaut, die ich von Professor Siegfried Zimmer habe. Ich bin ja jetzt pensioniert und habe viel Zeit, Podcasts zu hören. Das sind Podcasts von evangelischen Christen. Der Podcast heißt Worthaus, wenn jemand sich das auch anhören einmal will. Kann ich nur empfehlen, ist Vollkornbrot für das Hirn. Und es gibt einen zweiten von der Universität Freiburg, Glaube und Gesellschaft. Ist auch sehr interessant. Man muss sich einfach bewusst sein, dass es nicht adventistische Podcasts sind. Ich habe die zweite Vorbemerkung, betrifft die sprachliche Entwicklung des Begriffs Seele, weil der hat im Laufe der Zeit eine Entwicklung durchgemacht. Und das habe ich natürlich auch nicht selbst herausgefunden, sondern dafür gibt es Sprachwissenschaftler, die den sprachlichen Entwicklung nachgehen. Jetzt müsste ich das so zeigen, quasi ja, in die andere Richtung, bis am Anfang, wo das Wort geprägt worden ist, was es damals bedeutet hat. Weil wir haben ja hier ein sehr altes Buch, oder? Ist zwar auf Deutsch übersetzt, aber Begriffe haben Entwicklungen gemacht. Ihr werdet das dann schon merken. Okay, wir leben in der Moderne. Die Moderne hat vor etwa 500 Jahren begonnen und wird dadurch charakterisiert, dass ein ungemein schneller Wandel und Beschleunigung des Wandels der historischen Entwicklung sich ergeben hat in dieser Zeit. Einige Begriffe dazu, zu dieser Beschleunigung. Im technischen Bereich, im kulturellen Bereich, im gesellschaftlichen und im politischen Bereich. Wir richten uns nicht mehr nach Sonnenuhren, nicht? Wir haben sie am Handgelenk oder auf dem Smartphone. Der Buchdruck wurde erfunden und hat damit ungemeine Kommunikations- und Bildungschancen ermöglicht. Das ist auch einer der Gründe, weshalb die Reformation sich so schnell, so weit verbreiten konnte. Wenn wir kommunizieren müssen über unseren Mund, dann bleibt das immer lokal. Ich kann nur mit dir reden und so weiter, oder? Aber sobald ich drucken kann, Flugblätter, und das hat der Luther herausgefunden, verbreitet sich das in einer Breite, die man vorher gar nicht gekannt hat. Das war einer der Gründe, eine technische Entwicklung, die dafür zugeführt hat, dass die Inhalte des Evangeliums viel weiter verbreitet werden konnten. Der Kompass hat die Überseeschifffahrt möglich gemacht und damit einen regen Handel zwischen den Kontinenten, hat auch dazu geführt, dass man Sklaven aus Afrika nach Amerika rüberholen konnte. Früher wäre das nicht gegangen, da konnte man nur den Küsten entlang segeln. Es gibt Antibiotika heute, ohne die einige von uns nicht mehr leben würden. Wir leben heute auf einer Ebene von Dingen, die wir vorausgesetzt einfach so entgegennehmen, für die wir nichts geleistet haben. Es gibt Impfungen gegen die Infektionskrankheiten wie Kinderlähmung, Tuberkulose, Pocken und Diphtherie. Und viele sind sich nicht bewusst, welchen Segen diese Impfungen geschaffen haben für die Gesellschaft in der Breite, was sie an Leid verhindert haben, an Verkrüppelung, wenn ich an Kinderlähmung denke und so weiter. Und wir haben Narkosen und sind bei Operationen froh, dass nicht jemand kommt und uns einen Stopflappen zwischen die Zähne legt, sondern es kommt der Anästhesist, nicht? Ja. Uriah Smith war der Schriftleiter unserer Gemeindezeitschrift damals in den USA. Eben früher, in den guten alten Zeiten. Ja? Der hat sich mit 3 Jahren am linken Fuß eine Entzündung geholt. Es gab keine Antibiotika. Diese Entzündung ist immer rauf und runter und hat sich mit den Jahren verschlechtert. Und mit 12 musste man ihm das Bein amputieren. Der Arzt ist gekommen mit seinem Koffer und der Säge. Und dem Uriah Smith wurde auf dem Küchentisch das Bein abgesägt. Wir sagen schön amputiert, nicht? Starke Männerhände haben ihn auf dem Tisch gehalten und die Mutter hat ihm die Hand gehalten. Jetzt habe ich letzte Woche in der Tagesschau gehört, dass im Gazastreifen einem Bub auch ohne Narkose das Bein amputiert werden musste, weil sie keine Narkosen haben. Wir haben Brillen und Hörgeräte, es gibt Motoren, Fabriken, Autos, Eisenbahnen, Zeitungen, Computer und das Internet. Und auf politischer Ebene leben wir heute in einer Demokratie. Das war noch nicht so lange her, oder? Da haben nur die Reichen Zugang gehabt, um sich am politischen Geschehen zu beteiligen. Schon eine Art Demokratie, oder? Und 1900, wann war es? Haben auch die Frauen dann die Möglichkeit bekommen in der Schweiz in den 70er Jahren, oder? Dass sie auch sich beteiligen durften an der Demokratie. Das heißt, wir haben einen, in den letzten, sage ich jetzt mal 100 Jahren, hat sich dieser Wandel, der kurz nach der Reformation begonnen hat, was wir als Moderne bezeichnen, hat sich ungemein beschleunigt. Wir leben in einer ganz anderen Zeit, als Luther gelebt hat, als quasi unsere adventistischen Pioniere gelebt haben. Es hat sich so vieles verändert. Früher konnte ein Enkel in der Agrargesellschaft seinen Großvater fragen, wie man mit Tieren umgeht. Das hat sich über hunderte Jahre nicht geändert. Und die Alten waren damals weise. Damals. Meine Mutter hat noch gelernt, als die Smartphones aufgekommen sind, so der alte Knochen, der Nokia haben wir dem jeweils gesagt, oder? So ein richtiges Ding, hat sie gelernt, SMS zu schreiben, damit sie mit den Enkeln in Kontakt bleibt. Die, die ihr am nachhaltigsten und geduldigsten geholfen haben mit dem Gerät, waren ihre Enkel. Nichts von Weisheit und Altersklugheit und was weiß ich was, oder? Hat sich vieles verändert. Wir leben in der Moderne. Aber mit diesem beschleunigten Wandel auf allen Ebenen hat sich auch etwas entwickelt auf der Ebene des Denkens bezüglich des Menschenbildes und des Weltbildes. Jetzt denkt ihr, ja, das ist ein bisschen abgehoben. Das ist es vielleicht auch, oder? Aber wir haben ein Bild von uns selbst. Jeder, der lebt, muss ein Bild von sich selbst haben, sonst kann er nicht leben und versucht, dem zu entsprechen. Und auch ein Weltbild, wie wir das Ganze sehen, unsere Existenz. Und diese beschleunigte geschichtliche Entwicklung bezüglich Technik, Gesellschaft, Politik und Kultur, die sind nun nicht negativ zu werten, auch wenn wir konstatieren müssen, dass heute bei vielen unserer Zeitgenossen der Himmel leer ist. Mit dem, dass man vieles erklären kann und dahinter gekommen ist, ist für viele auch Gott überflüssig geworden. Hat zur Säkularisierung geführt, zu Atheismus. Und viele unserer Zeitgenossen leben in bestens eingerichteten Wohnungen, behaglich und dennoch, wie das eine Autorin gesagt hat, in transzendentaler Obdachlosigkeit. Das heißt, da oben gibt's nichts, ist's leer. Abwesenheit Gottes. Und sie sagt, diese Autorin sagt, Gott hat früher einmal Sinn gestiftet. Daraus sind auch Werte entstanden. Sinn, Werte und Trost haben sich aber mit der Abwesenheit Gottes verflüchtigt. Der leere Himmel hinterlässt uns unbehaust eben transzendentale Obdachlosigkeit. Das heißt, die Leute, mit denen wir zu tun haben, die nicht gläubig sind, die haben ein anderes Menschen- und Weltbild als wir. Sie verstehen sich nicht als Ebenbild Gottes. Wo dem Mensch aber diese Ebenbildlichkeit Gottes abhanden kommt und diese unveräußerliche Würde, die uns damit zugesprochen ist, wird der Mensch auf seinen Marktwert reduziert, auf seine Verwertbarkeit. Und das sieht man dann in der Wirtschaft. Die Maschinen laufen 24 Stunden, 7 Tage. Und wer sich danach richten muss, ist der Mensch. Die Beschleunigung des historischen Wandels hat uns neben anderem auch viel Gutes gebracht. Das habe ich versucht am Anfang aufzuzeigen. Aber bezüglich der Frage, wer wir sind, des Menschenbilds, da haben wir uns verloren. Ein evangelischer Theologe hat nun gesagt, wenn wir wissen wollen, wie wir gedacht sind als Mensch, das Menschenbild und das Weltbild, dann müssen wir zu den Schöpfungstexten des alten Israels. Und er hat gesagt, in diesen Texten findet eine grundsätzliche Deutung der Welt als Ganzer und des Wesens des Menschen statt. Und bevor wir jetzt das machen, dass wir zu einem der beiden Schöpfungstexte in der Bibel gehen, habe ich drei wichtige Vorbemerkungen. Der erste ist, wir haben in der Bibel zwei Schöpfungstexte. Das habt ihr vielleicht schon gemerkt, oder? Genesis 1, also Kapitel 1, ist dieser, den wir meistens lesen, weil er chronologisch ist, so relativ kurz, prägnant, rhythmisch. Da ward aus Abend und Morgen der dritte Tag. Da ward aus Abend und Morgen der vierte Tag, oder? Und Gott sprach. Und Gott sprach. Da ward, da ward. Das ist das, was in Kapitel 1 ist. Kapitel 2 ist ein anderer Schöpfungsbericht. Und wenn man das liest, ich weiß nicht, ob ihr das einmal gemacht habt, wenn ihr mal Kapitel 1 liest, durch bis das Kapitel 1, inhaltlich geht ja bis Kapitel 2, Vers 3. Wenn man das mal liest und dann merkt in Kapitel 4, ja, jetzt beginnt es ja wieder. Dort beginnt der zweite Schöpfungstext in der Bibel, oder? Um diesen zweiten werden wir uns heute nun beschäftigen. Aber es ist doch interessant, dass in der Bibel das erste Kapitel dasteht, dann kommt das zweite Kapitel und das zweite Kapitel nimmt überhaupt nicht Bezug auf das erste. Als würde es nicht dort stehen und beginnt wieder von vorne. Könnt es heute Nachmittag mal nachlesen und auf euch wirken lassen. Der zweite Unterschied oder die Ergänzung, die ich machen muss, ist, wir brauchen immer den Begriff, wenn wir von der Schöpfung reden und den Texten der Schöpfung, dann reden wir immer von einem Schöpfungsbericht. Ich habe nachgeschaut, was ein Bericht ist in der Begrifflichkeit. Eine detaillierte Darstellung eines Geschehens in seinem Ablauf. Eine detaillierte Darstellung eines Geschehens in seinem Ablauf. Das heißt, ein Bericht muss sachlich genau sein und muss Ereignisse umfassend und anschaulich wiedergeben. Das wäre ein Bericht. Und in diesem Sinn ist keiner dieser beiden Schöpfungstexte im Neuen Testament ein Bericht. Denn Mose ist ja nicht mit dem Notizblock daneben gestanden und hat mal notiert, was da alles jetzt passiert, oder? Nur dann kann man von einem Bericht sprechen, sprachlich. Es trifft es besser, wenn wir von Erzählung reden. Erzählungen schildern auch Geschehnisse im Ablauf. Das heißt, nach meinem Verständnis haben wir zwei Schöpfungserzählungen in der Bibel und nicht Schöpfungsberichte. Und die dritte Vorbemerkung: Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir so tun, als ob wir durch die Schöpfungserzählungen genau wüssten, wie die Schöpfung vonstatten gegangen ist. War das die Absicht Gottes mit diesen Schöpfungserzählungen? Die Schöpfung ist ein Geheimnis im Sinne von etwas Unbegreiflichem. Auch wenn wir diese Schöpfungstexte lesen, haben wir noch nichts begriffen, wie das gegangen ist. Und dieser Professor, von dem ich diesen Gedanken übernommen habe, der sagt: Wie erzählt man von etwas Unbegreiflichem, das aber die Grundlage für alles Begreifliche ist? Nicht? Begreiflich ist Materie, sind wir, was wir sehen und so. Das ist begreiflich, mehr oder weniger. Hä? Aber die Grundlage für das ist ja eben die Schöpfung. Und die ist unbegreiflich. Und jetzt sagt er: Wie berichtet man von etwas Unbegreiflichem, das die Grundlage für alles Begreifliche ist? Nun, die Bibel schafft es. Sie schafft es, in diesem Schöpfungstext genau das zu machen. Und jetzt muss ich noch etwas dazu sagen. Wir denken immer, das ist das vordergründige Verständnis der Schöpfungstexte. Wir denken, Gott will uns informieren, wie er den Menschen gemacht hat, oder? Drum diese Schöpfungserzählungen. Ich schlage heute ein anderes Verständnis vor. Gott will mit diesen Schöpfungstexten uns sagen, wie der Mensch gedacht ist. Also es geht mit den Schöpfungstexten um das Menschenbild, um unser Selbstverständnis. Weil das, wie er es gemacht hat, das ist unbegreiflich. Ja? Geht nicht. Da kann er lange beschreiben, wir begreifen es nicht. Wir sind zwar informiert, aber mehr nicht. Und nun lesen wir die zweite Schöpfungserzählung, den ersten Teil dieser zweiten Schöpfungserzählung aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 2, ab dem Vers 4. Erstes Buch Mose, Kapitel 2, ab Vers 4. Dies ist die Geschichte von Himmel und Erde, dass sie geschaffen wurden. Es war zu der Zeit, da Gott, der Herr, Himmel und Erde machte. Und alle die Sträucher auf dem Feld waren noch nicht auf Erden, und all das Kraut auf dem Feld war noch nicht gewachsen, denn Gott, der Herr, hatte noch nicht regnen lassen auf Erden, und kein Mensch war da, der das Land bebaute. Aber ein Strom stieg aus der Erde empor und tränkte das ganze Land. Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase, und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Wir brauchen nur den Vers 7. In diesem äußerst kurzen, prägnanten Vers 7 wird die Erschaffung des Menschen in drei Bildern gezeichnet und dargestellt. Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Die Bibel schildert also das Unbegreifliche, die hochkomplexe Erschaffung des Menschen in drei Bildern, in zwei Sätzen, in einem Vers. Das ist hohe Erzählkunst. Das ist immer das Große. Wenn man hochkomplexe Zusammenhänge reduzieren kann aufs Essentielle, aufs Wesentliche, dann hat man etwas begriffen. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist natürlich klar, der liebe Gott hat es begriffen und gibt uns diese drei Bilder, die Essenz von dem, oder? Super. Der erste Schritt, das erste Bild, geht es um die grundlegende Erschaffung des Menschen aus Materie. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Staub von der Erde. Das erste Bild also ist Staub. Im zweiten Schritt beschreibt der Text die immaterielle Erschaffung des Menschen und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und das zweite Bild ist jetzt Atem, kann man schlecht sich vorstellen, Nase als Bild. Und im dritten Schritt beschreibt der Text das Ergebnis der Erschaffung des Menschen, quasi was aus diesen zwei Dingen nun als Resultat wird, so ward der Mensch ein lebendiges Wesen oder auch, wie es übersetzt wird, eine lebendige Seele. Und wir merken schon hier, dass mit dem dritten Bild der geschilderten das Ergebnis der Erschaffung es nicht mehr so bildhaft ist wie im ersten und zweiten Schritt, oder? Der erste Schritt, Staub von der Erde. Zweites Bild, Atem, Nase. Das ist bildhaft. Seele. Zum ersten Schritt. Materie ist auch gute Schöpfung Gottes. Und das sehr gut aus dem ersten Schöpfungstext, Kapitel 1, Vers 31, betrifft auch das Materielle und Körperliche. Sehr gut. Der Körper ist offensichtlich Gott wichtig und nicht vernachlässigbar. Das ist übrigens ja auch einer der Gründe, weshalb wir als Adventisten sagen, es geht ja nicht nur um den Kopf und um das Innenmenschliche, so, sondern es ist auch wichtig, den Körper als Teil des Geschenkes Gottes zu betrachten, den er uns gegeben hat. Weil das funktioniert ja alles miteinander. Der materielle Aspekt bei der Erschaffung des Menschen ist sehr ernüchternd. Woraus bestehen wir? Ja, eben nicht Erde. Ich möchte darauf bestehen, dass hier im Text steht, Staub von der Erde. Und damit ist das gemeint, wenn man mit dem Auto längere Zeit über eine Naturstraße fährt und was sich als Ergebnis von dieser Fahrt auf der Karosserie findet, oder? Oder Sahara-Staub, das Bräunliche. Das ist hier gemeint. Nicht Erde. Staub von der Erde. Und dieser Begriff Staub von der Erde kommt in der Bibel genau einmal vor. Hier. Und ich denke, dass das Absicht ist, oder? Also das, woraus der Mensch in diesem Bild geschildert, gemacht ist, oder? So Staub. Staub ist im Hebräischen der Ausdruck für das Niedrigste, das Wertloseste. Staub ist unstabil, nutzlos, unfruchtbar und letztlich nicht formbar. Also wir gehen mit dem Kind in den Sandkasten senden und stauben nicht das Auto ab, oder? Da kannst du nichts mehr machen. In uns, und das ist die erste Aussage, ist nichts Besonderes, ist nichts Göttliches. Das ist jetzt ganz wichtig. Es gibt ja heute Leute, die sagen, dass man zu sich selbst finden muss, das Göttliche in sich entdecken muss. Nicht? Und das führt dann auch zu Polytheismus, Pantheismus. Das heißt, ganz klar wird gesagt, es gibt einen kategorialen Unterschied zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf. In uns ist nichts Göttliches. Wir sind sein Geschöpf. Wir sind aus Erde. Das erste Bild, nicht das Wie der Schöpfung ist entscheidend, sondern was mit diesem Bild ausgesagt werden will über das Menschsein. Dass nämlich Gott Gott ist und der Mensch Mensch ist, Geschöpf. Und dann zum zweiten Schritt. In diesem äußerst kurzen Schöpfungstext steht: und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Jetzt überbrückt Gott diesen kategorialen Unterschied, diese Distanz zu seinem Geschöpf, und kommt dem Menschen beziehungsmäßig nahe. Die Bibel braucht das Bild von in die Nase hauchen. Es steht hier nicht, und er pustete ihm in die Nase. Erinnert ihr euch noch, als euch das letzte Mal jemand ins Ohr gehaucht hat, geflüstert hat? So die Nackenhaare, oder? Dieses Bild, dass Gott seinem Geschöpf ganz nahe kommt, zärtlich, wird hier gebraucht. Und der qualitativ große Abstand im ersten Schritt der Erschaffung des Menschen, Geschöpf und Schöpfer, wird im zweiten Schritt jetzt beziehungsmäßig überbrückt. Und es kommt zu größter Nähe. Ein Ausdruck für die Zärtlichkeit und den Gemeinschaftswillen Gottes. Und das Bild will auch ausdrücken, dass wir uns das Leben nicht selbst geben können, dass wir Empfangende sind. Die Nase ist das einzige Organ, das wir haben als Austausch zwischen Innen- und Außenwelt. Und es gibt kaum eine bessere Illustration als der Atem für das, was in diesem zweiten Schritt der Erschaffung des Menschen und damit über das Menschenbild gesagt werden will. Weil der Atem ist das stärkste Bedürfnis, das wir überhaupt haben. Wollt ihr es ausprobieren? Wir können mal versuchen, den Atem anzuhalten, wie lange wir es schaffen. Und wenn es dann fast nicht mehr geht, wie froh man ist, dass man nachher wieder atmen kann und dass es weitergeht. Wir leben genau einen Atemzug von unserem Tod entfernt. Das heißt doch, wir sind nicht autonom, wir sind nicht selbstständig, weil niemand über seinen eigenen Atem verfügt. Wir leben in einer existenziellen, tiefen Abhängigkeit von Gott. Das ist die Aussage dieses zweiten Bildes. So wichtig der Atem für das Leben ist, so wichtig ist Gott für unsere Existenz. Und jetzt, oder denkt daran, in den Schöpfungserzählungen geht es nicht darum, uns zu informieren, wie es gegangen ist, weil wir es nicht begreifen, oder? Es wird ausgesagt, was damit gemeint ist, wie das Menschsein aus Sicht Gottes gemeint ist. Und dafür gibt er uns drei Bilder. Und darum kommen wir zum dritten Schritt. Die Erschaffung wird hier das Ergebnis berichtet, so war der Mensch ein lebendiges Wesen, oder Luther, so war der Mensch eine lebendige Seele, oder Elberfelder, so wurde der Mensch eine lebende Seele. Hier wird zusammengefasst Schritt 1 und 2. Und nach all diesen gehaltvollen Aussagen im ersten Bild vom Staub, vom zweiten, von der Nase oder dem Atem, da kommt das mit der Seele etwas abstrakt entgegen, oder? Er wurde ein lebendiges Wesen. Ja, logisch, oder? Ist kein Bild mehr, das wir uns vorstellen können, wie die ersten zwei Bilder. Und da merken wir, dass wir mit dem vordergründigen Verständnis dieser Schöpfungserzählungen nicht wirklich weiterkommen. Wir leben bezüglich der Grundtexte der Bibel, als auch bezüglich solcher Begriffe von Forschungen der Sprache und der Bibelwissenschaftler. Und ihr wisst es, die Bibel wird alle paar Jahre revidiert, weil man weiterkommt im Verständnis des Grundtextes. Altes Testament Hebräisch und Neues Testament Griechisch. Und wenn man dann wieder so etwas entdeckt hat, dann kommt das bei der Revision rein. Diese Forscher, die suchen mit viel Akribie, also mit Sorgfalt und Genauigkeit, einem Wort nachzugehen, damals, als es das erste Mal gebraucht worden ist. Und in den 1980er, 1990er Jahren haben die Bibelwissenschaftler herausgefunden, was dieser Ergebnissatz im Vers 3, also das dritte Bild, im Hebräischen ursprünglich gemeint hat. Im Hebräischen steht dieses Wort hier Nefesh, das kennen vielleicht die einen oder anderen. Es würde also heißen, und so ward der Mensch eine lebendige Nefesh. Und dieser Begriff hat ursprünglich, oder war die Bezeichnung für Hals, Kehle, Schlund. Und jetzt, wenn ihr denkt, dass uns die Schöpfungsgeschichte in drei Bildern geschildert wird, mit dem Staub, mit der Nase, mit dem Atem und dem Hals, der Kehle, dem Schlund, dann merkt ihr, das sind drei Bilder. Und jedes dieser Bilder sagt uns etwas aus, wie Gott das Menschsein gedacht hat. Später hat sich dieser Begriff gewandelt, tatsächlich auch im Hebräischen, dass dann als Atem gebraucht worden ist und zu Seele entwickelt worden ist, dieser Begriff. Und in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, in der Septuaginta, wurde es eben dann mit Psyche oder mit Seele übersetzt. Dass dieser Text nicht gelautet haben kann, Seele, im ursprünglichen Text, ist schon deshalb klar, dass das Hebräische in der Zeit, als die Texte geschrieben worden sind, die Texte von Mose, gar keine abstrakten Begriffe gekannt haben. Gibt es nicht im Hebräischen. Luft hat es nicht gegeben. Darum achtet einmal drauf bei der ersten Schöpfungserzählung, Kapitel 1, wie die Luft beschrieben wird. Also man muss wirklich sagen, im Text steht, da schied er in eine Feste unten und eine Feste oben, oder? Weil es für abstraktes Luft keinen Begriff gegeben hat. Seele ist ein abstrakter Begriff. Darum scheint mir das sehr gut einzuleuchten von diesen drei Bildern, dass so miteinander auch korrespondiert. Und das Ergebnis der Erschaffung des Menschen ist das eines bedürftigen Wesens, das in eine Beziehung der Abhängigkeit zu seinem Erschaffer gestellt worden ist. Das ist die Aussage vom dritten Bild. Und jetzt darf ich dich bitten, die Folie einzublenden. Ich habe gefunden, es gibt kaum ein besseres Bild, die Bedürftigkeit und Abhängigkeit des Menschen auszudrücken, als mit diesem Bild der jungen Vögel. Und so machen die drei Bilder Sinn. Das ist das Ergebnis, was Gott sagen will. Ihr seid verletzliche, abhängige, bedürftige, auf Gemeinschaft ausgerichtete Wesen. Das ist, wie Gott das Menschsein gedacht hat. Das ist kurz und knapp das biblische Menschenbild. Drei Bilder, die Gott uns sagt, wie wir gedacht sind. Bedürftige Wesen sind verletzlich. Und dieser Sprachwissenschaftler sagt, dass der hebräische Begriff Nefesh, also Hals, Kehle, Schlund, in der Übertragung auch angewendet werden kann. Und jetzt merkt ihr, da kommt man jetzt auf die andere Ebene, nicht mehr das Vordergründige, sondern das Hintergründige. Er sagt, Nefesh kann auch gebraucht werden für alles, was wünschen, begehren, hoffen, suchen und Sehnen meint. Und wir kennen das. Jetzt nicht in dieser direkten Art und Weise, nicht? Wir brauchen nämlich diesen Begriff genauso in unserem deutschen Sprache, wenn wir sagen, der kann den Hals nicht voll bekommen, oder? Dann reden wir ja nicht von jemandem, der zu wenig zu essen hat, sondern dessen Wünsche und Bedürfnisse und Begierden vielleicht nicht gestillt sind. In diesem Sinne, oder, sind wir als Menschen auf Gott ausgerichtete Wesen, unser Sehnen, Hoffen, Wünschen ist auf Gott gerichtet. Letztlich auch alle Menschen, die nichts von Gott wissen. Letztlich suchen sie die Erfüllung dessen, was Gott in sie als Wesen hineingelegt hat. Alles Wünschen, Hoffen, Begehren und Sehnen ist bewusst oder unbewusst letztlich ein Begehren, das Gott in uns hineingelegt hat. Und es ist auch ein Begehren nach Gott selbst. Nach Gott, der unsere Bedürftigkeit kennt und uns den Hals stellt. Ich fasse zusammen. Wir sind zwar Staub, aber im Ebenbild Gottes geschaffen. Er schenkt damit ohne Bedingungen eine unverlierbare Würde. Wir sind zwar Staub, aber dennoch wertvoll, weil Gott uns geschaffen hat. Und so wichtig wie der Atem für das Leben, so lebenswichtig ist Gott. Wir sind einen Atemzug vom Tod entfernt und mit jedem Atemzug ermöglicht er uns das Leben. Er ist unser Leben. Das zweite Bild. Wir sind ein Hals, eine Kehle, ein Wesen der Bedürftigkeit und Abhängigkeit und stehen damit mit unserer ganzen Existenz in Ausrichtung auf diesen Gott, der uns geschaffen und gemacht hat. Und in den Psalmen kommt der dritte Aspekt der Erschaffung des Menschen, die Bedürftigkeit und seine Gottbezogenheit, verschiedentlich zum Ausdruck. Und jetzt ist interessant, dass hier in den Psalmen dann immer, weil das ja einige hundert Jahre später ist, der Begriff auch Seele verwendet wird. Das da. Psalm 42. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, dem lebendigen Gott. Psalm 63, es dürstet meine Seele nach dir, mein Leib verlangt nach dir aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. Und Psalm 131, ich ließ meine Seele ruhig werden und still, wie ein kleines Kind bei der Mutter ist meine Seele still in mir. Diese Schöpfungsbilder weisen über das Konkrete weit hinaus und erschließen uns damit, wie Gott das Menschsein gedacht hat. Spürst du etwas von diesem Unbegreiflichen, das die Grundlage für alles Begreifliche ist?